Bei der Konzeption und der inhaltlichen Vorbereitung unserer Veranstaltung Kopftuch in all seinen Facetten hatten wir eine besonders große Herausforderung. Uns war es von vornherein klar, dass wir gesagt haben, wir wollen nicht, dass es eine Kuschelveranstaltung wird. Wir wollen nicht, dass es eine Veranstaltung wird, als wäre rübergekommen, wir sind nur die Kopftuchbefürworter. Es ist wichtig, ebenfalls auch die kritische Stimme auf die Bühne zu bringen. Die kritische Stimme, die vielleicht auch Ursache dafür ist, dass wir eine solche Veranstaltung heute stattfinden lassen. Die kritische Stimme, die Frauen mit Kopftuch zu uns ins Büro bringen und sagen, wir bekommen keinen Praktikumsplatz. Aber wissen Sie, es war sehr, sehr schwierig, eine kritische Stimme als Referentin hier aufs Podium zu gewinnen. Weil sich entweder Menschen nicht getraut haben, offen ihre Meinung zu sagen, oder aber, weil sie vor Konsequenzen mit Arbeitgebern gerechnet haben. Und das, finde ich, ist mindestens genauso schlimm, wie wenn Frauen mit Kopftuch diskriminiert werden. Dass in einem demokratischen Land Frauen nicht ihre Meinung sagen können auf dem Podium, weil sie mit Konsequenzen rechnen müssen. Deshalb möchte ich wirklich ganz besonders Frau Heidemarie Grobe dafür danken, dass sie heute den Weg aus Hamburg hierher gemacht hat. Wir haben keine Stimme, keine Person in Thüringen lebend gefunden, aber wir haben eine Thüringerin, die in Hamburg lebt, als Podiumsdiskussionsgast von Terre des Femmes gewinnen können. Dafür erstmal mein Dank. Und uns war es besonders dann auch wichtig zu sagen, wir wollen eine Person dann als Moderatorin haben, die vielleicht möglichst neutral für alle rüberkommt. Und da haben wir kurzfristig Frau Professor Schäbler gewinnen können. Frau Professor Schäbler ist Historikerin des Nahen Ostens und sie ist Islamwissenschaftlerin. Mir wurde gesagt, sie sei im Libanon, sie ist aber Gott sei Dank noch nicht im Libanon. Und am Montag wurde mir sogar gesagt, hat ein Medizinstudent gesagt, ein syrischer Medizinstudent, Wallahi, also ich schwöre, sie spricht so gut Arabisch, das heißt, sie kann auch gut Arabisch, sie wird aber die Podiumsdiskussion heute in Deutsch führen. Vielen, vielen Dank, Professor Schäbler, dass wir Sie gewinnen können. Ich übergebe Ihnen das Mikrofon.
Ja, ganz herzlichen Dank für die freundliche Einführung. Ich freue mich, hier die Moderation jetzt zu übernehmen für eine Diskussion, die noch einmal bündeln soll, die aber eben auch, Dine hat es gerade gesagt, nochmal neue Aspekte aufbringen soll. Und ich würde sagen, nachdem wir ein relativ großes Podium haben und uns alle ganz kurz fassen müssen, fange ich einfach gleich an. Mendine hat gesagt, es ist schwierig gewesen, jemanden zu finden, die sozusagen über Diskriminierung berichten kann. Wir haben aber jetzt jemanden gefunden. Das ist Iman, die aus Syrien kommt, die auch an der Uni schon Seminare besucht. Wir kennen uns aus so einem Seminar zum Beispiel. Und die gesagt hat, sie möchte gerne mal berichten, wie es ihr so geht mit ihrem Kopftuch in Erfurt. Sagen Sie mal, Iman.
Hallo zuerst, ich bin Iman Yamus, komme aus Syrien, bin ich hier seit ungefähr 3 Jahren hier in Thüringen, Erfurt. Ich werde hier sprechen über meine Erfahrung mit Kopftuch hier in Thüringen, die Diskriminierung, die ich erlebt habe. Natürlich gab es Menschen, die sitzen sich in der Straßenbahn wenn ich neben ihnen sitze. Oder auch auf der Straße wurde ich auch selten oder auch schon mal beleidigt. Die älteren Menschen vor allem flüstern ihre Frustration mir gegenüber vor sich hin. Aber was ich meine Erfahrung, die allerdings mich besonders geprägt, ich wollte hier in Erfurt bei einer internationalen Wohltätigkeitsorganisation ehrenamtliche engagieren. Dort habe ich mich beworben. Daraufhin wurde mir im Gespräch gesagt, dass wir uns in Ostdeutschland befinden würden und hier viele Leute, viele Menschen, die Kopftuch tragende Frauen nicht mögen. Deshalb mussten sie mir absagen.
Also ja. Ganz offen.
Ja. Ja, das ganz offen, das hast du gesagt.
Ja, diese Erfahrungen, dafür gibt es ja Einrichtungen, die sich mit Diskriminierungserfahrungen jetzt auch beschäftigen. Deswegen wäre jetzt die nächste Frage, und wir machen gleich weiter, wir fangen natürlich immer, kommt der Bund vor dem Land, wir machen mit Herrn Franke weiter. Der stellvertretende Leiter und Referatsleiter für Grundsatzangelegenheiten und Forschung der Antidiskriminierungsstelle des Bundes ist. Herr Franke, erreichen Sie solche Anfragen überhaupt? Also dringen die vor bis zu Ihnen oder haben Sie ganz viele davon?
Ganz viele nicht, aber uns erreichen solche Anfragen schon. Wir haben ganz viele nicht, aber wir haben solche Anfragen schon, wo sich Frauen, insbesondere Frauen im Zusammenhang mit dem Tragen eines Kopftuchs benachteiligt sehen. Das ist, was angesprochen wurde, schon der Zugang zu einer Beschäftigung oder zu einem Praktikum oder einer ehrenamtlichen Tätigkeit. Das macht so etwa 50% der Fälle aus. Und dann gibt es natürlich auch noch eine ganze Reihe von Diskriminierungen im Zusammenhang mit einem Kopftuch beim Zugang zu Fitnesscentern, Freizeiteinrichtungen. Auch da gibt es immer wieder Zugangsverweigerungen und Ablehnungen.
Wir haben ja hier auch eine Koordinierungsstelle für Antidiskriminierungsfragen in der Thüringer Staatskanzlei. Herr Hasenbeck, Sie leiten die. Wie sieht es bei Ihnen aus? Was landet auf Ihrem Schreibtisch?
Ja, vielen Dank. Bei uns landen in der Tat solche Fragen auch. Wir haben im letzten Jahr einen Kopftuchfall, die jetzt schon länger hier in Thüringen sind, auch als Studentinnen und Studenten, haben das vielleicht mitbekommen. Das war so eine Diskotheken-Fall im letzten Oktober und wir haben darauf reagiert. Wir haben eine Arbeitsgemeinschaft Toleranz und Vielfalt in der Staatskanzlei eingerichtet, wo wir uns speziell mit diesen Fragen, da sind vier Studentinnen, die in einer Reisegruppe waren aus Indonesien, sind abgewiesen worden vor einer Diskothek und zwar von den Türstehern mit dem Argument, wir können euch nicht reinlassen, weil wir eure Sicherheit hier drin nicht garantieren können. Also wir machen das zu eurem Schutz. Und das ist an uns herangekommen über Facebook in dem Fall. Und der Ministerpräsident hat dann sich gleich auch noch dorthin begeben. Und so ist das dann auch zu mir gekommen an der Stelle. Und wir haben dann gesagt, ja, dort müssen wir handeln. Das ist eine klassische Aufgabe der Antidiskriminierung. Bewegt sich in dem Bereich, den wir vorhin gehört haben, das ist das Allgemeine Gleichstellungsgesetz, AGG. Wie geht man damit um? Diskriminierung im Bereich der soziokulturellen Teilhabe, Diskotheken und Freizeit auch. Und da sind wir dran. Wir haben momentan ist es gerade in den Ausschüssen, wir haben einen Vorschlag gemacht, die Gewerbeordnung in Thüringen zu ändern, dass das ähnlich wie in Hannover, also in Niedersachsen und in Bremen gibt es schon so einen Vorstoß, dass solche Diskriminierungen auch ordnungsrechtlich geahndet werden. Und ich bin mal gespannt, wie weit, wir haben jetzt die Stellungnahmen zu unserem Gesetzentwurf, also da soll solche Diskriminierung dann auch mit Ordnungsgeld belegt werden, wenn man ihr dann habhaft wird, ergänzend zu den Möglichkeiten des AGG. Also diese Fälle gibt es. Wir haben, ich würde dann nachher aber was zu dem großen Bereich sagen, für den wir auch eben oder wo wir uns auch mit beschäftigen, das ist nämlich die Frage des öffentlichen Dienstes und die Handlungssicherheit für Behörden in Thüringen, wenn diese Probleme einfach auch auftreten. Wie ist es denn eigentlich im öffentlichen Dienst auch in Thüringen? Da würde ich dann nachher was zu sagen.
Da kommen sicher auch noch Fragen, ne? Wir haben ja in den Vorträgen hatten wir ja diverse Aspekte jetzt schon angesprochen. Und da gibt es natürlich, sprechen wir jetzt über Diskriminierung von Frauen, die gerne ein Kopftuch tragen möchten und da irgendwie auf Widerstand in der Bevölkerung und Ablehnung stoßen. Aber natürlich hatten wir auch schon angesprochen, dass diese Dinge immer kontextabhängig sind und abhängig sind von der Gesellschaft und von dem Staat, in dem sie stattfinden. Eins meiner Argumente in Diskussionen ganz oft, wenn gesagt wurde, wir brauchen ein Verbot, und ich auch sagte, nee, wir brauchen eigentlich im Moment kein Verbot, war, dass ich gesagt habe, wenn man die Dinge verbietet und auf die Spitze treibt, dann generiert man eigentlich erstmal so eine Gegenreaktion. Und das Interessante ist jetzt an Mariam Hashemi, dass sie sozusagen aus dem Iran kommt und dass sie hier kein Kopftuch trägt. In dem Augenblick, wo sie aber in den Iran fliegt, muss sie, und ich selber habe das auch schon mitgemacht, also in dem Augenblick, wo man den Fuß sozusagen raussetzt aus dem Flugzeug, muss das Kopftuch schon auf dem Kopf sein. Und das finden im Iran zunehmend viele junge Frauen nicht mehr gut. Wollen Sie mal was dazu sagen, wie Sie sich so fühlen, wenn Sie von hier in den Iran fliegen?
Also ich würde gerne auch meine Diskussion, also auf Deutsch, aber würde ich ein bisschen einfacher, wenn es auf Englisch auch. So I would add some one or two points. If it's okay, I would discuss in English. For me, I see this giving too much privilege to the woman, whether or not they are wearing the headscarf. They are both two sides of the same coin, because they are both following the same pattern of a stereotype. So giving privilege to the women who are observing the hijab in Iran is exactly like depriving women here from their rights because they are wearing hijab. So it's that you put the central attention in one individual's identity only on the appearance and the personal choice, and it already kind of put the other aspect of the identity in the shadow. And
Und mich gleich entschuldigen, es ist natürlich nicht Mariam Hashemi, die haben wir schon gehört, sondern es ist Mariam Rahmani, sorry. Genau, also ihr Punkt war, dass sie gesagt hat, sozusagen Diskriminierung hier und dann eben auch im Iran sind sozusagen zwei Seiten einer Medaille. Ich kürze es ein bisschen ab, müssen dann sagen, ob sie denken, dass da alles drin ist. Die sozusagen einfach klar machen, dass hier zu viel Konzentration auf dieses Stück Stoff und eben auch auf den Körper der Frau sozusagen gerichtet wird, ne? Im einen wie im anderen Fall.
And the other side, judging the personality of and the identity of women based on what they are wearing, it's also misleading, because here a woman would be judged because she's wearing hijab. It's interesting when somebody asks, oh, she's wearing hijab, oh, she's partying, she's smoking. So it's very not believable that a woman who is wearing hijab can do something that a modern woman can do. It's the same thing in Iran, that a woman who's not wearing a hijab go pray in a mosque. So she would be judged because she's not observing that, yet it's like not kind of reasonable for people that how can she not have the hijab yet she wants to pray. So it's kind of judging the personality based on the hijab is also misleading. That's the second point I want to say. So maybe
genau, also man macht an dem Kopftuch, an dem Hijab, an dem Stück Stoff, macht man eben ganz stark die Moralität fest, ne? Sozusagen die Sittlichkeit der Frau. Und das ist ja auch der Diskurs im Iran ganz stark, ne? Dass man eben sagt, also eine Frau, die jetzt das Kopftuch nicht tragen will, ist eben auch keine moralische Frau, keine moralische Person, keine sittliche Person. Und das macht natürlich oder bringt natürlich ganz viel Verantwortung auf die Schultern der Frauen. Ne? Darf ich noch einen Satz dazu sagen aus meiner Erfahrung, bevor Sie weitermachen? Was ich ganz interessant fand, ich war letztes Jahr 3 Wochen im Iran, auch in Qom, in der sogenannten Heiligen Stadt. Und mir ist wirklich aufgefallen, dass da ganz viele der jungen Männer nun aufgetreten sind in Kleidern, die wir irgendwie hip- und hipster-mäßig nennen würden. Ne? Also gestählte Muskeln aus den Bodybuilding-Zentren, den Gyms, ganz enge Jeans, Muscle Shirts, weiße Turnschuhe. Das war schon also interessant zu sehen. Und genau, Locken, genau, lange Haare, manchmal Kohl um die Augen. War wirklich interessant zu sehen. Und ich hatte dann so eine ganz interessante Diskussion mit einem der Mullahs in Co. und habe irgendwie gesagt, ja, also wenn das so ist, dass die Sittlichkeit der Gesellschaft sozusagen am sittlichen Äußeren und Verhalten der Frauen festgemacht wird, die dann eben Hijab tragen müssen, um die Gesellschaft zu stabilisieren. Wie kann es dann sein, dass ihre jungen Männer in dieser Art und Weise durch die Straßen gehen, die ja sogar in Deutschland, also in Erfurt wahrscheinlich ein bisschen Aufsehen erregen würden? Vielleicht nicht in Berlin, aber ich glaube schon in Erfurt ein bisschen. Na, und dann hatte man da schon so die eine oder andere Schwierigkeit, das zu antworten. Also man hat dann gesagt, naja, das ist historisch, eigentlich finden wir das auch nicht gut. Das weiß man natürlich, nach der Revolution im Iran war das auch undenkbar, ne? So eine Kleidung für Männer. Das hat sich jetzt liberalisiert und vielleicht ist das einzige positive Argument, was man daraus ziehen kann und auch aus der Zögerlichkeit und dem schon anerkennen, dass da irgendwas nicht ganz logisch und parallel ist, dass man eben sagt, okay, so langsam kann es ja sein, dass sich das in der einen und natürlich erst auf der Männerseite liberalisiert und etwas später dann auch auf der Frauenseite. Ne? Diese Hoffnung kann man, glaube ich, schon haben und war auch mein Eindruck, dass viele Leute im Iran die haben. Also das nur mal eingestreut, weil es ganz gut zu unserem Thema passt. Ne?
Okay, sind Sie wieder dran. So as the last point, I just wanted to add that whether in Germany or in Europe or in Iran or any other Islamic country, social pressure or obligation bring about the resistance from the people. So whether it's there is a must to wear the headscarf or there is social pressure or look from the people that why she is wearing the hijab, it automatically bring about the resistance from people in different ways, in innovative ways. As in Iran, for example, it's already the hijab which is meant to be a way for protection. It's now changing to a way just as a new way of fashion or beauty or whatsoever. And it also caused othering. So the person who's judged because of her appearance would not belong to that society as much as she should or she would. And it brings about the distrust and social distance. And it's kind of a symbolic violation or symbolic aggression on the woman who already has had a lot of challenge to come to this point in the society, to be professionally active and to be part of the society. So yes, that was the last point I just wanted to.
Okay, so that repression always sort of brings forth a reaction to it and sort of makes the situation of women even more complicated. Of not belonging, genau. Also sie sagt eben, dass sozusagen Repression, also vom Staat sozusagen hergetragene Repression, aber auch dann natürlich in der Gesellschaft, das hängt ja zusammen, ne, in der Gesellschaft stattfindende Repression gegen Frauen oder überhaupt gegen Individuen in der Gesellschaft, in unserem Falle jetzt gegen Frauen, dass das natürlich sozusagen das auch nochmal schwieriger macht für Frauen in der Gesellschaft anzukommen, wobei im Iran ganz viele Frauen ja wirklich sehr in der Gesellschaft angekommen sind. Aber natürlich haben sie den zusätzlichen Druck, dass sie sich immerzu sozusagen mit dieser Vorschrift auseinandersetzen müssen. Ne? Also man muss immer irgendwie eine Haltung dazu entwickeln, ständig. Und das ist wirklich anstrengend. Das kostet Kraft. Ne? Muss man jeden Tag sich überlegen, wie man das jetzt aufsetzt und wie man argumentiert, wenn man gefragt wird und so weiter und so weiter. Ist das die Richtung, wo Sie hinwollten? Genau. Also das kann ich auch bestätigen, wenn man 3 Wochen im Iran ist und uns Kopftuch trägt und so und auch Blicke abkriegt und alles Mögliche abkriegt. Das ist anstrengend. Das ist wirklich anstrengend.
Beide Kommentare waren ja, so wie ich das verstanden habe, auf sozusagen Europa, aber auch im Iran, wo auch immer Repressionen sind, sei es sozusagen staatlich, gesetzlich, aber auch durch sozialer Druck, führt das immer zu Gegenreaktion? Genauso, ne? Nur als Ergänzung mal das.
Genau, also wir wollten natürlich ein bisschen was von Ihnen auch vom Iran hören, aber es ist natürlich richtig, es sind sozusagen 2 Seiten einer Medaille. Ne? Immer in dem Augenblick, in dem man sozusagen Verbote und Repression sozusagen einrichtet oder hat, gibt es eben Gegenreaktionen und nun gibt es diese Schwierigkeiten. Das ist, im Iran ist es eben das Verschleierungsgebot und bei uns ist es dann sozusagen gesellschaftlich und staatlich, jetzt haben wir ja auch noch ein Burka-Verbot, was wir dringend brauchen, haben wir gerade gehört. Und natürlich gesellschaftlich auch Widerstand dagegen, dass man eben auch ein Kopftuch tragen möchte. Da kommt Kübra ja noch mal dran. Oder wollen Sie gleich? Nehmen wir Sie gleich. Nee, dann machen wir es mal gleich. Also Sie haben jetzt die andere Seite der Medaille, ne? Sie haben uns die ja auch schon geschildert gehabt. Machen Sie es noch mal deutlich, wie die zwei Seiten der Medaille für Ihren Fall dann sozusagen zum Tragen kommen.
Brauche ich eigentlich nicht viel sagen. Ich finde das sehr schön, was Sie gesagt haben. Also ich finde es sehr wichtig, dass politische Diskussionen nicht auf den Körpern der Frauen ausgetragen werden. Und ob das jetzt nun innerhalb der muslimischen Gemeinschaften in Deutschland ist, wo was Sie erzählt haben, was im Iran passiert, passiert ja auch hier, dass sozusagen Frauen, die ein Kopftuch tragen, überhöht werden, als seien das sozusagen Frauen, die besonders religiös seien. Also kurze Anekdote, persönliche, deshalb bitte nicht irgendwie mitschneiden, aber als ich meinen Mann damals kennengelernt habe, dieser Missstand besteht. Und ich finde es sehr wichtig, dass wir in diesen Diskussionen aufhören, derart viel Druck und Symbolik auf die Frauen abzuladen, sondern wenn wir wirklich bestimmte Missstände diskutieren möchten, müssen wir halt viel besonnener und differenzierter herangehen.
So, dann gehen wir mal aber nochmal in eine andere Generation vielleicht auch, da gehöre ich ja auch schon hin, nochmal eine andere Fragestellung, die angeklungen ist, die wir aber in den Beiträgen, was ich ganz interessant fand, ne, zwei Beiträge haben sehr stark argumentiert, eigentlich mit der Ur- und Frühgeschichte, also dem vorislamischen Schleier, den es in Mesopotamien gab, der sozusagen zur Vorschrift gemacht hat, dass sich öffentliche Frauen und Sklavinnen nicht verschleiern durften, um auf ihren zwielichtigen Charakter sozusagen jeden hinzuweisen. Und nur die ehrbare Frau durfte das. Und der Islam hat dann gesagt, nein, alle sollen das. Und der Punkt dabei ist natürlich schon, und ich greife jetzt einen Punkt auf von Kübra, dass damit sozusagen ein sexueller Status der Frau auch durch ein Kleidungsstück, durch ein Symbol sozusagen nach außen getragen werden soll. Und das ist das Stichwort jetzt für Heidemarie Grobe, die eine Vertreterin von Terre des Femmes ist, die ganz lange bei Terre des Femmes sehr aktiv war, die übrigens auch Thüringerin ist, immer noch ist, die auch Thüringerin ist und die jetzt nochmal sozusagen aus der Terre des Femmes-Perspektive vielleicht auch nochmal auf diese ur- und frühgeschichtlichen Dinge eingehen möchte, aber auch sonst nochmal sagen will, wie eigentlich die Perspektive von Terre des Femmes dazu ist und ihre eigene.
Ich möchte mich auch nochmal bedanken, dass ich eingeladen worden bin, kurz vor knapp. Es ist mir eine Herzensangelegenheit und es ist umgedreht. Ich bin etwa seit 40 Jahren mit dem Thema Kopftuch beschäftigt. Zu tun hat das in der Tat mit meiner Geburtsheimat. Ich bin in der Nähe von Ilmenau geboren, meine Großmutter war Bäuerin und ich bin mit Kopftüchern groß geworden. Ist mir durchaus vertraut. Nochmal wiederholt, als ich den Film Alexis Sorbas sah, ist auch viele Jahre her, da ist mir dieselbe Gesellschaft begegnet. Als dann das Thema Kopftücher auf uns zukam, und ich weiß, der erste große Prozess war Feresh Taludin, da ist es mir so gegangen wie Kübra Gümüşay. Ich habe es mir hier notiert, diese Diskussion nimmt mir den Atem. Mir nimmt mindestens seit Feresh Taludin die Nicht-Diskussion den Atem. Es wurde alles verschwiegen, es wurde alles geglättet, das hat mir nicht gefallen. Und dann bin ich am 1. Januar 2000 Terre des Femmes-Frau geworden. Ich war vorher in einer anderen Frauenorganisation und wir haben ziemlich ähnlich eine Arbeitsgruppe, die sich damals Frauenrechte in islamischen Gesellschaften nannte, Herzensangelegenheit von mir gegründet. Und wenn ich darf, und ich habe etwas mehr Redezeit bekommen, weil ich keine Zeit hatte, ein Referat vorzubereiten, das war so in Ordnung. Ich würde sehr gerne ganz kurz etwas aus einem Essay zitieren, den ich im Mai 2001 geschrieben habe. Also alles nicht neu, aber sehr vertraut. Ich könnte zu vielem etwas sagen, das spare ich mir jetzt mal. Es ist ganz vieles gesagt worden, ich möchte es auch nicht wiederholen. Aber ich möchte hiermit eigentlich auch nur belegen, wie lange wir dieses Thema haben. Wir werden es weiterhin haben. Ich finde es ganz wichtig. Es darf nicht beschwichtigt, es darf auch nicht besänftigt werden, es darf nicht schöngeredet werden, sondern es müssen auch die hässlichen Dinge, und ich habe muslimische Freundinnen in Hamburg, die sehr dafür angemacht werden, dass sie kein Kopftuch tragen, die sich auch uns dann angeschlossen haben. Ich denke, das müssen wir auch so nennen. Also ich habe es damals genannt, das Kopftuch, gewünschte Verhüllung oder religiöse und patriarchale Fessel, Fragezeichen. Meine Motivation, über dieses eher ermüdende, ausdiskutierte und langweilende und nicht nur in Deutschland nach allen Seiten hin abgegraste Thema, das ist jetzt 17 Jahre her, zu sprechen, liegt in meiner eigenen Biografie begründet. Das heißt, die Auseinandersetzung begann sehr früh. Sie wurde forciert durch die Revolution im Iran 1979 und ruhte seither für mich nicht mehr. Sie sehen, ich bin damit alt geworden, aber ich hoffe, noch älter zu werden. Zum Verständnis, Kopftuch steht für mich als Metapher für alle Formen weiblicher Verhüllung. Ich verzichte bewusst auf Differenzierungen regionaler, religiöser und kultureller Art aus mindestens drei Gründen. Erstens, mir geht es ausschließlich um das aller weiblichen Verhüllungen zugrunde liegende gemeinsame Muster, das ich im zweiten Teil meiner Thesen, die trage ich nicht vor, als rituell und traditionell bezeichne. Zweitens ist mir in den vergangenen 10 Jahren, in denen, das war Anfang der 90er, in Beginnen mit dem sogenannten Schleierstreit in Frankreich das Thema erneute Brisanz bekam. Ich muss dazu mal sagen, die jungen Frauen, die hier sitzen, können das, glaube ich, gar nicht mehr wissen. Sie waren noch gar nicht da oder vielleicht zu jung dafür. Frau Schäbler vielleicht. in Frankreich das erneute Brisanz bekam, mit der stets eifrigen Betonung aller möglichen Unterschiede, der Kern des Konflikts so oft vergessen wurde. Und ich habe in zu vielen Diskussionen, und das hat mich damals angeödet, muss ich jetzt so etwas vulgär sagen, vordringend die Aufzählung aller möglichen Spielarten, Steck- und Bindetechniken eher ungeduldig als Versuch empfunden, die Unwissenden lächelnd freundlich kaltzustellen. Ich muss dazu sagen, meine Großmutter, meine Cousine sitzt hier, ist unsere gemeinsame Großmutter, die hatte je nach Stimmungslage ihr Kopftuch entweder bis hier, dann wussten wir Sturm, oder es wurde ein bisschen höher gezogen oder es ging zurück. Selten hat sie es abgesetzt, aber sie trug es natürlich nicht aus religiösen, sondern aus funktionalen Gründen. Ganz kurz noch dazu, auch das alt, vor einigen Jahren, und das ist also 2001 beschrieben, fanden sich in Stockholm junge Exil-Iranerinnen zusammen und gaben ihrer Gruppe den Namen Medusa. Hauptziel ihrer politischen Arbeit war und ist, auf die Unterdrückung von Frauen durch religiös-fundamentalistische Vorschriften hinzuweisen, symbolisiert durch das Verbergen des bedrohlichen weiblichen Kopfhaares. So bin ich dann auf Medusa gekommen. Sie kritisieren vor allem nicht-islamische Gesellschaften, die mit dem Hinweis auf demokratische Toleranz und Freiheitsrechte diese Unterdrückung verharmlosen, den klaren Blick damit vernebeln. Zur Erinnerung. Medusa war die Sterbliche der drei Gorgonen mit dem Schlangenhaar, bei deren Anblick man versteinerte. Und ich habe es im kleineren Kreis schon gesagt, wir müssen uns überlegen, was bei dem Mann versteinert ist, wenn er dieses wunderbare Haar gesehen hat. Deshalb musste Perseus, eine alte Frau wie ich darf sowas sagen, deshalb musste Perseus ihr abgewandten Gesicht den Kopf abschlagen. Der Kern dieser Sage aus der griechischen Antike, nicht mittelassyrisches Recht, hat bis heute nichts von seiner Gültigkeit verloren. Das weibliche Haar als Mittel der Verführung für den Mann, von der er sich nur befreien kann, wenn er wegschaut, was zu billigen wäre, wenn er es verhüllt, einschließt oder eben vernichtet. Damit schließe ich das, was ich eigentlich gerne viel länger ausgeführt hätte, aber ich wollte den Blick gerne noch einmal weiten und Ihnen auch deutlich machen, auch eine Nicht-Muslima, auch eine Bio-Deutsche, macht sich Gedanken über das Tuch. Ich möchte es nie tragen müssen. Ich habe 2 Töchter und einen Sohn. Weder Schwiegertochter noch meine Töchter sollen es. Ich habe 4 kleine reizende Enkeltöchter, 3 kleine Söhne. Ich möchte es für mich nicht, weil es für mich nicht Ausdruck der Religion ist, beziehungsweise wenn ja, dann möchte ich auch gar nicht die Religion eines anderen Menschen ungefragt präsentiert bekommen. Ich sehe es als Symbol patriarchaler Herrschaft über Frauen. Und wir haben ja heute ganz viel von Frauen gehört. Und ich möchte auch nicht, dass Frauen mit dem Kopftuch sexualisiert werden. Und das werden sie spätestens in dem Moment, wie mir meine iranische Freundin gesagt hat, als ihre Nichte eingekleidet wurde mit der Menstruation. Das habe ich dann meinen Töchtern erzählt. Die haben sich wild empört und haben gesagt, wie kann das sein? Es kann doch nicht angehen, dass man auf der Straße sieht, dass ich meine Menstruation habe. Das geht nicht. Vielen Dank. War das in Ordnung mit der Zeit?
Das war, glaube ich, in Ordnung mit der Zeit. Ne? So, nun haben wir alle Positionen, glaube ich, einigermaßen auf dem Podium gehabt und auch in der Diskussion gehabt. Ganz wichtig, glaube ich, ist, dass wir nochmal darauf hinweisen, dass es wirklich sozusagen zumindest in der freien, offenen, demokratischen Gesellschaft, die wir haben und haben wollen, dass Wahlfreiheit da ein ganz wichtiges Element ist, dass aber alle die Argumente, die natürlich jetzt gefallen sind, ihre Validität haben, ne, von der einen oder anderen Seite her gesehen. Und damit eben auch sozusagen wir ein Verständnis ja irgendwie auch haben sollten für alle diese Positionen, solange sie friedlich und im Respekt, im gegenseitigen Respekt voreinander vorgebracht werden. Da sind wir uns doch, glaube ich, alle einig. Gut, möchte noch jemand auf dem Podium dringend was sagen? Denn ansonsten würde ich jetzt dann, Herr Hasenberg wollte noch was zum Rechtlichen sagen und Sie wollten noch was zu Frau Grobe sagen. Gut, dann sagt Herr Hasenbeck schnell was zum Rechtlichen, kurz, und Sie noch sozusagen zu Frau Grobe und dann geben wir die Diskussion frei. Ja?
Okay. Soll ich noch was zum Rechtlichen sagen? Okay. Erster Punkt, in Thüringen haben wir keinerlei Regelungen, anders als in anderen Bundesländern. Das ist vorhin schon gesagt worden, 8 haben was. Einige haben jetzt gerade in Anführungsstrichen eine juristische Klatsche bekommen für das, was sie geregelt haben. Wir haben keine. Ich denke, momentan tun wir gut daran, Ruhe zu bewahren und die Entwicklung anzuschauen. Dabei gibt es eine Grundlinie, die heißt differenzierte Betrachtung, wie sie hier eben auch schon angeklungen ist. Und im Übrigen noch eine dritte Anmerkung von mir, also persönlich. Ich finde, wir müssen viel mehr Verantwortung und deshalb auch danke nochmal für diese Veranstaltung in die Zivilgesellschaft selber geben. Also weniger Staat an der Stelle, sondern gesellschaftlichen Diskurs in einer Gesellschaft, die im Wandel ist. Und da komme ich zur Deutungshoheit des Grundgesetzes an der Stelle. Nicht Juristen haben Deutungshoheit, Frau Kollegin, sondern für mich hat das Grundgesetz, die Deutungshoheit und das mit gutem Recht. Und dazu muss man aber immer noch die Europäische Menschenrechtskonvention auch sehen, denn wir leben nicht alleine und auf einer Insel, sondern wir leben im europäischen Kontext. Und das sollte man betrachten. Wenn man es juristisch betrachtet, muss man immer sehen, was denkt der Jurist. Und deshalb Kopftuch und Bekleidungsstücke, die verhüllen, sind Mode, und das haben wir heute alles gehört, Mode, Religion, und zwar dort Verpflichtung oder Bekenntnis. Sie sind Kultur, nämlich Brauchtum und Tradition, und manchmal gibt es dort Überschneidungen. Und sie sind Selbstbestimmtheit, und zwar positive oder negative für diejenigen, die sich religiös meinen zu bekleiden. Nur der letzte Teil, meine Damen und Herren, nämlich dieses religiös motivierte Tragen führt im Grunde zum Konflikt im Bereich Staat, Bürger, Staat, Gesellschaft. Das ist der eine Teil. Der zweite Teil auch noch ganz schnell. Für den privaten Sektor ist es angesprochen worden. Wir haben das allgemeine Gleichstellungsgesetz. Das heißt, alles, was Arbeitsvertrag, also was das Verhältnis Bürger-Bürger, also Kopftuch tragende Frau anbetrifft, zu ihrem Arbeitgeber in der Zivilgesellschaft, im zivilen Leben, dort hat sich der Staat schützend und fördernd vor jeden zu stellen, wenn er seine Religion positiv oder negativ ausübt. Das ist, denke ich, wichtig. Das heißt, wenn jemand diskriminiert wird, weil er ein Kopftuch trägt beim Arbeitsvertrag, beim Abschluss eines Kaufvertrages, und im Mietrecht haben wir es auch als Problem immer wieder, wenn es um Mietverträge geht, dann muss der Staat handeln, und da müssen wir besser werden, denke ich, an der Stelle. Und der letzte Satz im Verhältnis Staat zu Bürger, das heißt, wenn Staatsbedienstete, zu denen ich jetzt auch zähle, über 20 Jahre als Richter, auch im Asylrecht tätig und heute eben in der Staatskanzlei als für Antidiskriminierungsfragen auch zuständig. Dann müssen wir unterscheiden, denke ich, zwischen dem hoheitlichen Bereich und der Eingriffsverwaltung, dort, wo der Staat mit starker Hand und ordnend gegenüber dem Bürger auftritt. Dort, denke ich, muss man im Bereich Justiz und allen anderen Bereichen der Subordinationsverwaltung und der sozialen Daseinsvorsorge aufpassen und eine strikte Neutralität wahren, was den Staatsdiener, die Staatsdienerin anbetrifft. Dann haben wir den Bereich der Leistungsverwaltung und der im weitesten Sinne mit Bildung und Schule und soziale Daseinsvorsorge. Dort müssen wir differenziert betrachten, das Neutralitätsgebot des Staates. Das ist vorhin alles schon angesprochen worden. Das ist der Schulbereich, da muss man abwägen und dort muss man mehr in die Gesellschaft verantworten. Und dann eben, wie gesagt, im gesamten privaten Bereich, da hat der Staat eine Aufgabe. Jeder ist frei und selbstbestimmt und jeder soll bei uns auf der Straße tragen dürfen und auch zu Hause tragen dürfen.
Ich wollte an das anknüpfen, was Frau Hashemi gesagt hat, 10 Juristen, 9 Meinungen oder umgekehrt. Ich finde ein paar Entwicklungen, die sind heute zu kurz gekommen und zwar in rechtlicher Hinsicht. Ich denke, es findet schon rechtlich durch die Rechtsprechung, insbesondere durch die Entscheidung des EuGHs, eine weitere Differenzierung statt. Der EuGH hat nämlich, und das muss man ja schon sagen, in der Entscheidung, die zwar einen französischen Fall betraf, er hat ja immerhin anerkannt, dass auch ein privater Arbeitgeber das Recht hat, seinen Betrieb durch eine Vereinbarung als neutrale Zone, sofern er also sich die Neutralität nicht gegen eine bestimmte Religion richtet, sondern gegen jede weltanschauliche oder politische Äußerung, dass er dieses Recht schon hat. Und dieses Recht hat der EuGH auch aus der Europäischen Grundrechtekonvention abgeleitet, also etwas Gleichrangiges der Religionsfreiheit. Und das muss man schon sagen, es kommt manchmal in der Diskussion, für meinen Dafürhalten, wird etwas zu stark herausgestellt, dass Religionsfreiheit so ein absolutes und totales Recht ist und was nicht so Abwägungen anderer Art zugänglich ist. Und ich glaube, da hat uns der Europäische Gerichtshof schon gewisse Anstöße gegeben und man wird sehen, da gebe ich Ihnen recht, Frau Hashemi, wie das in Deutschland aufgegriffen wird. Und eine andere Sicht, Sie haben angesprochen, das Berliner Neutralitätsgesetz und auch das Gesetz für einen Bereich spezifisches Burka-Verbot im öffentlichen Dienst. Ganz neu ist jetzt in Baden-Württemberg ein Gesetz, was Kopftücher oder religiöse Symbolik und weltanschauliche Symbolik in Gerichtsverfahren und zwar über alle Gerichtsbarkeiten hinweg verbietet. Also man sieht auch da eine Entwicklung, die vielleicht darauf hingeht, also man könnte es so ein bisschen Trial and Error beschreiben. Also es wird ausgetestet in gewisser Hinsicht, welche religiösen Bekundungen man gesetzlich regeln kann. Und dann schaut man, hält das vielleicht der verfassungsgerichtlichen Überprüfung stand oder nicht. Also ich denke, es sind spannende rechtliche Entwicklungen. Sie haben sie ja auch schon etwas angesprochen und Sie werden sicher Ihrem Berufsstand auch in den nächsten Jahren noch einige Arbeit und auch natürlich Tantiemen bringen. Dankeschön.
Okay, gut. Jetzt wollten Sie noch mal eine Frage stellen oder was sagen zu Frau Grobe. Ne?
Genau, also ich wollte erstmal mich bedanken für den Auszug aus Ihrem Essay, Frau Grobe, und sagen, wie schade ich es eigentlich finde, welche Gräben unter anderem in unterschiedlichen feministischen Strömungen in den letzten Jahren sich immer mehr auch vertieft haben. Und ich glaube, eigentlich liegt man ja gar nicht so weit auseinander, wenn es darum geht, bestimmte patriarchale Strukturen aufbrechen zu wollen und bestimmt gegen sexualisierte Gewalt vorgehen zu wollen. Was mich in den letzten Jahren immer mehr auch enttäuscht hat, auch von Terre des Femmes, war jetzt zum Beispiel, was zuletzt bei Ihnen in der Mitgliederversammlung verabschiedet worden ist, bezüglich des Kopftuchverbots, das Sie gefordert haben. Genau, also Kinderkopftuch, also ich würde sagen, ein 18-jähriges kein Kind mehr, aber soweit ich Ihre Mitgliederversammlung PM damals gelesen hatte, ging es um Schulen. Naja, okay, auf jeden Fall geht es mir darum, dass ich es wichtig finde, in der feministischen Arbeit einen intersektionalen Ansatz zu wählen. Also auch zum Beispiel zu berücksichtigen, was schwarze Frauen in dieser Gesellschaft erleben, was muslimische und auch kopftuchtragende Frauen gehören zu denen dazu, in dieser Gesellschaft erleben und sich gleichermaßen gegen alle diskriminierenden Strukturen zu wenden und da auch Ansatz zu zeigen, ohne, wie Sie auch richtig gesagt haben, Missstände zu beschönigen. Aber ich denke, es ist durchaus möglich, Missstände zu kritisieren, ohne in bestimmte, ich will jetzt gar nicht, meine jetzt Sie nicht persönlich, sondern andere Mitglieder Ihres Vereins zum Beispiel, die ja zum Teil rechtspopulistische Narrativen mit unterstützen. Da wäre zum Beispiel zu nennen Nejla Kelek, die zum Beispiel bei Sarrazins Buchveröffentlichung mit dabei saß. Aber ja. Ja, aber ich möchte eigentlich nur sozusagen grundsätzlich deutlich machen, dass man eigentlich gar nicht so viele Unterschiede hätte und es möglich wäre, sozusagen zusammenzuarbeiten und auch bestimmte Missstände nachhaltig zu bekämpfen, wenn man sozusagen dort auch ein... Ja.
Ganz kurz noch etwas sagen darf, ich ganz kurz... Und Schluss sind wir mit. So, dann eine, aber eine ganz kurze.
Ganz kurz. Das hätte ich besser gefunden, wenn wir das miteinander besprochen hätten, weil ich nicht glaube, dass das Gros in diesem Raum über diese Geschichte informiert ist. Und ich denke mal, über wabernde Mythen etwas zu erzählen, das ist nicht gut.
Gut, dann. Natürlich, wenn ich das jetzt mal, Historiker und Historikerinnen haben ja oft, zeichnen sich dadurch aus, dass sie so lange Epochen anschauen oft. Ne? Und Hamide hat es heute gesagt, irgendwie die Diskussionen sind gerade emotional. Sie waren auch schon mal weniger emotional. Ich kann Schwenke erzählen, als ich angefangen habe in Syrien in der Bibliothek zu arbeiten. Ende der 80er als Studentin waren 3 Mädchen mit Kopftuch neben mir gesessen. Und als ich in den 90er Jahren da saßen, waren es nur noch 3, die keins auf hatten. Also ich habe es mir wirklich angeguckt, wie es auf und runter geht und wie die Diskussionen eben sind. Manchmal sind sie wirklich erbittert, manchmal sind sie dann auch, es sozusagen reguliert sich das irgendwie ein bisschen, ne? Schleift sich wieder ab, man sozusagen akzeptiert sich wieder besser, es ist nicht mehr ganz so emotional. Und natürlich, wenn wir schon über feministische Debatten reden, dann ist es so, dass Frauen zu allen Zeiten und in allen Gesellschaften immer damit zu kämpfen hatten, dass man sie eben als das andere betrachtet hat und dass ihr Körper immer schon ein Schlachtfeld der Zivilisation war in der einen oder anderen Weise. Und das erleben wir jetzt auch. Und natürlich sind sich die Frauen da auch nicht immer einig, wie sie das jetzt sehen und wofür sie sind und wie sie kämpfen wollen. Das gehört einfach aus historischer Sicht, glaube ich, dazu. Und trotzdem ist es aber wichtig, dass wir immer wieder Bestandsaufnahmen machen und uns darüber unterhalten. Und das wollen wir jetzt mit Ihnen machen in der ganz kurzen Zeit, die uns noch bleibt. Das strenge Regiment der Zeit ist auch gar nicht bei mir, sondern das ist bei Frau Grünholz. Die wird sich dann zu Wort melden, wenn wir, glaube ich, aufhören müssen. Aber dann beginnen wir einfach mal und Sie sind, glaube ich, der Erste.
Vielen Dank. Ich würde gerne noch mal was zu der kritischen Stimme sagen. Sehen Sie es mir nach, ich bin sehr schlecht im Namen.
Frau Grobe?
Frau Grobe, vielen Dank. Weil da schon Sachen dabei waren, die mir arge Bauchschmerzen verursachen. Sie sprechen über die Sexualisierung, wenn Sie verbinden das Kopftuch mit dem Eintritt der Menstruation. Jetzt ist mein Kenntnisstand, der mag halb informiert sein, dass gerade der moderne Feminismus doch eher dafür kämpft, die Menstruation von dieser Stigmatisierung loszulösen. Und auch von der Sexualisierung, die damit verbunden ist, im Kontext Menstruation bedeutet Fortpflanzung. Und ab dann steht quasi die Frau als sexuelles Objekt zur Verfügung. Und ich finde es schade, wenn man dann sagt, eben genau in die entgegengesetzte Richtung. Deswegen ist es doch schlimm, wenn dann am Kopftuch irgendwie zu erkennen ist, diese Mädchen treten jetzt in die Phase ihrer Menstruation ein. Was mich aber fast noch mehr erschreckt hat, ist, dass während wir im Laufe des Vormittages vor allen Dingen junge muslimische Frauen gehört haben, die aus ihrer Perspektive über das Kopftuch, warum sie es tragen, warum sie es nicht tragen, sprechen. Ich jetzt den Eindruck hatte, dass es doch wieder eben eine Debatte ist, die sehr über den Kopf dieser Frauen hinweggeführt wird. Und sich für mich auch die Frage stellt, Sie sagen ja, Sie möchten keine Religion ausüben, das ist legitim, aber Sie möchten auch die Religion anderer nicht präsentiert bekommen. So habe ich Sie vorhin verstanden. Vielleicht können Sie es ja probieren. aber sie möchten die Religion anderer auch nicht präsentiert bekommen. Und daraus leitet sich für mich eben die Frage ab, wo sind dann die großen Protestaktionen gegen die Kirchen, die wir überall stehen haben? Wo sind die großen Protestaktionen gegen soziale Träger, die aus dem Kirchenbereich kommen, was wir auch vorhin gehört haben? Mein Eindruck ist, dass es hier eben doch eher darum geht, genau dieses Thema des Kopftuches zu thematisieren, weil sich damit billig Zustimmung generieren lässt. Was wir auch hier vorhin gesehen haben. Mein Blick mag ein sehr eingeschränkter gewesen sein, aber nach dem Beitrag vorhin habe ich nur alte weiße Menschen hier klatschen sehen. Und das erschreckt mich in Bezug auf diese Debatte, das erschreckt mich wirklich. Ich habe persönlich keine Position.
Ich bin
deine Frage,
Frage, Frage, Frage, Frage, Frage, Frage,
ja, sorry.
Bitte steht deine Frage von was und
naja, da müsste man mal fragen, ob jetzt wirklich auch die Betroffenen also auf dem Podium finden, dass über sie geredet worden ist und dass sie nicht geredet haben. Sie haben doch geredet. Also das ist jetzt ein bisschen, naja, das ist eine Position, das ist eine radikale Position, die Sie eben, glaube ich, dann auch mal zur Kenntnis nehmen müssen. Einfach auch, wenn sie erschreckt, ja, das ist dann halt so. Frau Grobe, wollen Sie noch was sagen dazu?
Gerne. Ich glaube, Sie haben das geschildert mit dem Kopftuch bei der Menstruation, wenn ich mich richtig erinnere. Das habe ich aufgegriffen. Wir haben es in unserer AG besprochen. Es ist nichts Neues. Ich habe von meiner iranischen Freundin erzählt und ich habe von meinen Töchtern, als sie das gehört haben, das habe ich berichtet. Das ist etwas sehr Privates, konnte ich aber nachvollziehen. So, ansonsten ist ja das genau der Punkt, was Sie sagen. Ich bin in den letzten 20 Jahren, sage ich mal, auch diskriminiert worden, weil ich Argumente gegen das Kopftuch formuliert habe. Das durfte nicht sein. Ich bin im Mai in Hamburg dafür angegriffen worden. Und das möchte ich nicht. Ich möchte gerne, dass in den nächsten 20 Jahren weiter diskutiert wird. Über ganz viele Terdefam-Themen auch. Ich möchte, dass da keine Ruhe gibt, sondern dass immer weiter darüber gestritten wird, dass Dinge erstritten werden, aber nicht mit dem Mantel des Schweigens zugedeckt oder mit dem Mantel der, wir haben uns alle ganz furchtbar lieb. So ist es nicht. Und Frau Gümüşay mit den Feministinnen, ich bin so lange Feministin, aber nicht so geboren. Ich bin es zwangsweise geworden, weil mir nichts anderes übrig geblieben ist. Und muss auch dazu sagen und auch für alle, mit dem zweiten Auge sehen wir immer besser. Und ich habe gelernt, mit einem Auge nur zu sehen. Und der Feminismus hat mir zwei Augen geöffnet. Und es geht nicht rundum, aber Francis Picabia sagt, der Kopf ist rund, damit das Denken die Richtung wechseln kann. Das, glaube ich, ist etwas ganz Wichtiges. Und schönes Wort. Und ich möchte auch noch dazu sagen, ich mag meine weißen Haare und ich mag mein Altsein, weil es verdammt viele Chancen gibt, alt zu sein, viel zu wissen, sagen zu können, sie müssen mich nicht mögen, es muss mich überhaupt niemand mehr mögen. Die Zeiten sind vorbei. Als ich 40 war, wollte ich gerne gehabt werden. So. Aber ich finde es ganz wichtig, auch als alte Frau, nicht nur alte Männer, nicht nur Helmut Schmidt, ich möchte auch so alt werden, auch ohne Zigaretten. Aber ich möchte ganz gerne, dass ich lange noch gehört werde und nicht irgendwo diskriminiert werde als alt und weißhaarig. Und das habe ich eben als Zungenschlag so empfunden, als sie da runtergeguckt.
Nein, alte weiße Männer hat eigentlich mehr gemeint.
Ich habe Männer gemeint, ja.
Welche Art von Bias, welche Art von internalisierter Diskriminierung da schon mitkommt, nee, die sich eben insbesondere dann in solchen Wortbeiträgen und auch in solchen Reaktionen, die dann aus dem Publikum äußert, kommen, wenn es eben gegen Menschen geht, die nicht alt, die nicht weiß, die als nicht zugehörig sind.
Naja, also das lasse ich jetzt also ich glaube, für unser Podium lasse ich das jetzt nicht stehen. Ne? Also das kann man, glaube ich, nicht sagen. Da machen wir jetzt einfach mal weiter. Genau, wo ist denn die nächste Frage? Ja, hier.
Ja, wie sieht die denn mit an? Wir mussten hier uns gehen. Also ich weiß, dass wir den viel zu verdanken haben. Dieser Feminismus-Generation haben wir sehr viel zu verdanken. Und auch ich bin in ihren Fußstapfen. Aber es ist total schade, dass jetzt eben Frauen ausgeschlossen werden, oder Menschen ausgeschlossen werden von ihrer Form des Feminismus. Und das kann nicht sein. Also ich unterstütze das ganz stark. Feminismus muss sich öffnen, muss intersektional sein. Und wir müssen die muslimischen Frauen mit Kopftuch, ohne Kopftuch integrieren, auch in den Feminismus. Und auch in den
das ist eine Unterstellung, das kann ich nicht leiden.
Anpassen. Und dann
muss ich nichts
lassen wir uns hier mit dem Kopf nutzen und ändern auf sie ihr Feld.
Okay, gibt es vielleicht noch eine Frage, die sich nicht mit dem Feminismus auseinandersetzt? Da oben ist eine.
Ich hatte nicht das geringste gegen Frauen, die ein Kopftuch freiwillig tragen. Ich habe schon ganz große Probleme, wenn eine Frau ein Kopftuch trägt, nur weil es ihr Mann will. Ich habe zum Beispiel vorige Woche auf dem Anger eine Frau gesehen mit Mundschutz. Also da bin ich richtig, da bin ich richtig verrückt geworden irgendwie.
Ja? Bin ich dazwischen gegangen, das ist die, von der ich jetzt
wieder... Da muss ich ganz ehrlich sagen,
okay.
Ist ganz
okay.
Toleranz ist ja in meinen Augen, eigentlich nur von der Mühe für Gleichgültigkeit oft. Ja? Und es ist doch eine normale Reaktion, ich bin 67, also da frage ich mich, und habe mein Leben in Erfurt verbracht, so mehr oder weniger, dann frage ich mich, weshalb darf ich nicht als Erfurterin empört sein, geradezu empört, ja? Wenn ich mir eine Frau mit Mundschutz entgegenkommt. Ja?
Also Sie reden jetzt von dem Niqab, das ist kein Mundschutz, ne, sondern das war also so ein Schleier, der sozusagen den Mund, was war es denn? Sie waren dabei, wovon redet Sie denn?
Ich sprach natürlich der Mann. Ich hätte gerne noch gehabt, dass die Frau, aber offensichtlich hat sie gar kein Deutsch gesprochen.
Also, gut. Also das sind jetzt ganz viele. Ne? Wir haben eigentlich den ganzen Vormittag, wir haben den ganzen Vormittag haben wir drüber geredet, dass Frauen sozusagen, wenn sie ein Kopftuch tragen, dass sie sozusagen da das auch aus eigener Wahl und aus eigenem Wunsch machen. Das haben die Frauen uns geschildert, das wollen wir gleich nochmal trennen. Da können sie doch nicht sagen, die machen das, weil die Männer sie zwingen.
Aber ich bin eine Frau, ich bin die Generation mit Jahrgang 50, also ich will mal sagen, die Jahrzehnte berufstätig war und die Jahrzehnte emanzipiert war. Ja?
Und also, emanzipierte Frauen.
Haben wir eine absolute Rückwärtsentwicklung, was das bedeutet. Ja?
Ich versuche das zu sagen, ich spreche nicht so Deutsch, ich versuche das zu sagen. Was wir wollen als kopftragende Frauen, wir wollen nur Freiheit leben. Wir wollen das selbst entscheiden, ja natürlich. Wir wollen das, wenn ich meines Kopftuch ablegen möchte, das muss mein Entscheiden sein, nicht anders entscheiden das für mich und nicht unter Druck leben, Arbeit oder Kopftuch oder Leben in Deutschland oder Kopftuch, das was wollen. Aber wenn andere Frauen selbst entscheidet, was ihr Mann will zu machen, das ist ihre Entscheidung, nicht unsere Entscheidung zu machen und wir können nichts machen, wenn sie will. Sie will das, wir sind in Freiland, in Freiland, das ist, was ich verstehe.
Also ich möchte mich bei der Dame erstmal bedanken, dass sie da ist, denn ich bin schuld daran, denn ich war Zeuge dieser Situation auf dem Anger, als sie, und sie bekennen sich ja auch dazu, und das finde ich erstmal mutig, als ich nämlich zur Arbeit ging und sie auf diese junge Frau mit ihrem Mann, die einen Hijab trug, zustürmten und sagten, das wollen wir hier nicht. Und das so laut, dass ich also es hören musste und mich richtig gut fand als zivilgesellschaftlich engagierten Mensch, weil ich jetzt endlich mal zeigen konnte, dass ich auf der richtigen Seite stehe, indem ich nämlich, obwohl sie viel kleiner, nicht Kraftamtes, ohne in Amtsspruchnahme von irgendeinem Amt, aber als Bürger auf der Straße, nämlich mich dazwischen stellte und mich dann auch nachher gut fand dabei. So, deshalb auch nochmal vielen Dank, ich konnte also da dann wirken und habe Ihnen dann das gesagt, was ich jetzt auch nochmal sage, hör mal her, so geht das nicht, wieso tun Sie das, habe ich Sie gefragt und dann haben Sie das genau gesagt, was Sie eben gesagt haben, dieses unbegründete Scheu oder Angst bis hin zur Wut vor dem Fremdsein. Und ich glaube, das ist ganz wichtig und wenn man das heute sieht und ich sitze nicht in politischer Funktion hier, aber als politischer Bürger, ich sitze als Beamter hier und ich muss sagen, wenn man das sieht, wie es an den rechten Rändern drängt, dann ist es ist genau das, warum wir auch hier den Dialog mit Menschen wie Ihnen führen müssen und nicht als Gegner, sondern einfach darüber reden. Und was ich toll fand, und dann höre ich auf, dass Sie dann das Stück vom Anfang des Angers bis zum Angerbrunnen mit mir mitgegangen sind und wir uns dann darüber unterhalten haben. Diese junge Frau war natürlich völlig entsetzt darüber und sie sprach übrigens auch Deutsch und sie sprach sehr gut Deutsch und sie war hervorragend gekleidet, genauso wie ihr Partner auch. Und deshalb war es mir tatsächlich doppelt peinlich und ich habe sie mitgenommen, aber ich fand es toll, dass sie mit mir mitgegangen sind und dass sie heute hier sind. Aber wir müssen diese Diskussion führen, wir müssen sie ganz dringend führen in die Gesellschaft hinein und wir dürfen das nicht tun, was Sie vorhin auch gesagt haben, Frau Grube, wir dürfen nicht schweigen. Und den Mantel, den wir über Jahre, und ich bin nun auch schon, ich oute mich jetzt auch, darf ich, wenn Sie das getan haben, ich bin auch was älter, wir haben an vielen Stellen sind wir erzogen worden, einfach zu schweigen, weil es eben nicht common war in der Gesellschaft. Und was wir jetzt haben wir eine Chance. Wir können endlich bestimmen und deshalb auch dadurch, dass wir uns zu einer Aufnahmegesellschaft entwickeln, wir können uns selber fragen, die hier geboren sind, wer sind wir und wohin wollen wir? Und das ist das Schöne an einer Gesellschaft, die sich zu einer Migrationsgesellschaft entwickelt, nämlich sie eignet sich zur positiven Selbstbestimmung. Und lassen wir uns das nicht von rechten Rändern oder linken Rändern kaputt machen.
Eigentlich ist jetzt Publikum. Sie wollen dazu direkt was sagen?
Ja, gut, aber kurz. Ne?
Genau. Also ich muss sagen, ich finde Vorurteile überhaupt nicht schlimm. Das Einzige, was ich schlimm fände, wäre, wenn man auf Vorurteilen beharrt. Und das ist ja das Problematische. Also ich habe das ja auch kurz im Vortrag gesagt. Ich finde es auch überhaupt nicht schlimm, wenn mich Leute so fragen wie, und das bekomme ich ernsthaft, ob wir mit dem Kopftuch duschen oder auch so ganz andere so Fragen, wo ich mir denke, wie bitte? Und aber das ist nämlich das Problematische. Also ich finde zum Beispiel sehr schön, dass Sie heute hier sind, dass Sie auch zugehört haben. Und ich kann auch durchaus nachvollziehen, wenn Menschen sagen, das ist für mich ein ungewohnter Anblick und ich habe deshalb zuerst Abwehrreaktion, aber weil wir Menschen funktionieren so, wir versuchen die Welt in Kategorien einzuordnen, wir haben grobe Kategorien für bestimmte Menschengruppen, aber es ist in unserer Verantwortung, finde ich, als engagierte Bürgerinnen und Bürger durch die Welt zu gehen und auch immer wieder in der Lage zu sein, das, was wir für selbstverständlich erachten, nochmal vielleicht mit neuem Blick heranzugehen und auch auf Menschen heranzugehen und von ihnen zu lernen. Und das wäre mir sozusagen wichtig. Und Sie brauchen, ich finde es auch überhaupt nicht schlimm, wenn Menschen Angst haben, weil ich hätte auch Angst vor Muslimen, wenn ich mir einfach nur die mediale Berichterstattung darüber anhören würde. Letztlich ist aber unsere Verantwortung als Zivilgesellschaft, auch uns damit kritischer zu beschäftigen und letztlich auch die Verantwortung der Medien, ein differenzierteres Bild zu vermitteln. Aber es ist nochmal ein ganz anderes Thema. Ich wollte nur gesagt haben, Vorurteile sind nicht schlimm, nur darauf beharren ist schlimm.
So, dann war hier noch eine Wortmeldung.
Ja, okay. Ich hatte mir eigentlich vorgenommen, heute nichts zu sagen, weil ich zuhören wollte. Aber jetzt bin ich noch an einem Punkt, wo ich denke, ich muss doch etwas sagen. Weil ich habe den Eindruck nach der letzten Wortmeldung, dass wir die Diskussion oft als Pseudodiskussion führen. Wir reden über Frauen, die Kopftuch tragen und gehen davon aus, dass sie es tragen müssen, nicht, dass sie es freiwillig tragen wollen. Wir reden von Unterdrückungsstrukturen durch Männer und vergessen dabei die eigenen Unterdrückungsstrukturen, die wir auch haben. Also Gewalt gegen Frauen gibt es auch nach wie vor in Deutschland.
Und wie?
Wir haben bis in die 70er Jahre in den alten Bundesländern hinein Unterdrückungsstrukturen gehabt, die sagen, du darfst dir nicht selbst deinen Arbeitsplatz aussuchen. Wir sind noch gar nicht so lange davon
70er
entfernt.
Nicht, aber 60er. Ich
würde 70er gerne auch diese Sachen mit in die Debatte reinbringen. Wo sind denn unsere Unterdrückungsstrukturen? So lassen wir uns heute noch von unseren Männern auch vorschreiben, was wir zu tun haben und was
Achter.
Nicht. Vielleicht kochen sie jeden Tag für ihren Mann und wollen es auch nicht unbedingt gerne machen. Aber manchmal ist das so. Wir machen das, weil wir in einer Gemeinschaft leben. Also wir müssen auch unsere eigenen Strukturen angucken. Wenn wir darüber reden, dass Kopftücher vielleicht getragen werden müssen. Und wenn wir nicht mit den Frauen reden, die sie tragen, erfahren wir auch nicht, warum sie es tun.
Ja, Hier gibt es noch einen Beitrag.
Ja, Kurt Schorre aus Gera. Also nochmal recht vielen Dank. Ich finde es eine ganz großartige Veranstaltung. Wir können mehr davon brauchen. Das Weg der Themen, die wir uns alle mehr oder weniger auseinandersetzen. Wir haben in Gera vor einiger Zeit hatten eine Veranstaltung zum Geschlechterverständnis im Islam mit Zayen Atisch von der Jan-Lübsch und der Ahmadiyya-Gemeinde, die in Afrika bekannt war, eine sehr interessante Debatte. Hier kam ein liberales Rollenverständnis und ein konservatives Rollenverständnis massiv, aber dann haben wir so eine großartige Diskussion. Zayen Atisch hat uns sehr überzeugt, wir werden Mitte Dezember wieder in Gera sein zum Thema Weltanschauung und Islam. Was mich interessieren würde, noch einmal zum Thema Kopftuch. Ich habe also eine ganze Reihe von neuen Erkenntnissen, die ich hier auch mit meine Fragen sind. Wir haben doch den Eindruck, in einer Gesellschaft, je mehr Kopftuch tragen die Frauen machen, desto konservativer ist die Gesellschaft und desto mehr wird sie antimodern. Stimmt dieser Eindruck? Und was mich auch interessieren würde, wir reden immer über das, was auf dem Kopf ist. Mich interessiert an das, was in den Köpfen ist, liegt. Gibt es da replizierbare Untersuchungen zu den Grundeinstellungen von Frauen, die Kopftuch tragen, Muslimen, und denen, die kein Kopftuch tragen? Gibt es da signifikante Unterschiede in den Grundeinstellungen? Das würde mich schon mal interessieren.
Okay, wer fühlt sich denn berufen, da was dazu zu sagen? Ich kann auch was dazu sagen, aber wollen Sie mal? Sie haben schon. Naja, ich finde, dass eigentlich die Diskussionen heute Morgen schon ganz gut und die Vorträge auch ganz gut gezeigt haben, dass es natürlich sozusagen schon einen Unterschied macht in der Gläubigkeit sozusagen und der Intensität vielleicht, wie man sozusagen den Glauben jetzt leben will. Was aber in den Köpfen ansonsten drinsteckt an Modernität, das haben wir nicht angesprochen und das ist davon auch unabhängig. Sie gehen jetzt immer noch davon aus, sozusagen, dass Säkularismus, also eine säkulare Gesellschaft, modern ist und eine Gesellschaft, die mehr religiöse Symbole aufweist, unmodern ist. Weiß ich nicht, ich habe lange in den USA gelebt, das ist eine ziemlich moderne Gesellschaft, in der sehr, sehr viele religiöse Symbole ganz selbstverständlich gezeigt werden und zwar aus allen Religionen. Und wo das Thema Religion sowieso nochmal einen ganz, ganz anderen Stellenwert hat als jetzt in Westeuropa. Und trotzdem sind die USA, wollen wir jetzt nicht über Herrn Trump und so weiter reden, sind die USA natürlich eine westliche, sehr moderne Gesellschaft. Ja, also das ist in der Wissenschaft eigentlich auch sozusagen durch, dass man diese Linearität, säkular ist gleich modern, religiös ist gleich unmodern, dass man das so stehen lässt, sondern man sieht eigentlich jetzt, dass sozusagen auch in den säkularen Gesellschaften die Religion nie weg war und dass sozusagen Gesellschaften, in denen es mehr religiöse Symbole gibt und auch mehr Religiosität gibt, Beispiel USA wieder, nicht unmodern sind. Wir sind es in Westeuropa, gerade in Deutschland und in Frankreich, wir sind es nicht so gewohnt. Wir sind aber eine Ausnahme. Wir sind global eine große Ausnahme.
Also das Kopftuch würde ich nicht zwangsläufig gleichsetzen mit Konservatismus oder konservativer Haltung oder auch nicht mit mehr Gläubigkeit, das hatte ich kurz vorher angesprochen, sondern das ist eine unterschiedliche Auslegung der Religion. Ich habe viele Freundinnen, die sehr, sehr religiös sind, sehr gläubig sind, die aber kein Kopftuch tragen und Freundinnen, die ein Kopftuch tragen, aber überhaupt nicht beten zum Beispiel. Also das kann man, da kann man nicht zwangsläufig daraus Schlüsse ziehen, wie religiös jemand ist. Das wollte ich nochmal kurz dazu sagen. Und ein anderer Faktor, es gibt durchaus mehr Frauen, die jetzt das Kopftuch tragen. Es ist aber auch so, dass sie deshalb sichtbarer werden, weil die gesellschaftliche Durchmischung insofern zugenommen hat, als dass viele dieser Frauen halt auch Bildungsaufsteigerinnen sind. Und früher fielen diese Frauen halt nicht auf, weil sie dann Putzkräfte an der Universität waren und heute sind sie Kommilitonen oder Dozentinnen. Und das fällt dann halt auch viel mehr auf. Das nur so als Hintergrundinformation. Und ja, tatsächlich kann man nicht in die Köpfe der Frauen reinschauen.
Ich bin selbst Ausgeordneten, also ich bin seit 9 Jahren hier in Deutschland und ich kam eigentlich, mein Ziel war nicht, dass ich in Deutschland so lange bleibe, dennoch bin ich ja so lange geblieben. Und ich kam auch mit dem Verständnis, ich gehe in ein anderes Land, ich habe Germanistik studiert und dadurch war auch Deutschland für mich ein vertrautes Land und auch mit dem Verständnis für die kulturelle Öffnung. Also ich bin selbst christlich-orthodox und also komme ich auch aus anderer Kultur. So, Wir haben jetzt erstmal das als Einführung. Wir haben hier unterschiedliche Funktionen des Kopfs kennengelernt. Das ist einmal gesellschaftliche Funktion, also Schutzfunktion, religiöse Funktion und dann auch als Moralität der Frau. Also das ist, ja, daran wird quasi die Moralität der Frau gemessen. Nun frage ich jetzt hier im deutschen Kontext, inwiefern oder inwieweit brauchen Sie diesen Schutz? Zweite Frage, also inwiefern können Sie belästigt werden von Männern? Zweite Frage, die Religiosität, Ihre Religiosität, das wurde schon mal angesprochen, also wird nicht an dem Kopftuch gemessen. Und dritte Sache, also die Moralität der Frau wird in Deutschland auch nicht an dem Kopftuch gemessen. Nun ist jetzt meine Frage, sind Sie bereit,
Kopftuch abzunehmen?
Erstens, bitte verstehen Sie mich nicht falsch. Ich habe Arabistik studiert, ich habe zu dieser islamischen Welt auch großer Respekt. Verstehen Sie mich nicht falsch. Ne? Ich möchte nur wissen, was ist Ihre Intention hier in Deutschland, wo Sie auch immer wieder mal eben kritischer Stimmen begegnen, dennoch Kopftuch zu tragen?
Also ich glaube, ich hatte es anfangs in meinem Vortrag erwähnt. Ich habe es satt, Menschen, die nicht meinen Glauben teilen, die nicht verstehen oder die meinen Glauben nicht teilen, zu rationalisieren, weshalb ich mein Kopftuch trage. Ich trage es aus Liebe zu Gott und ich muss das nicht rationalisieren, ich muss das nicht verständlich machen, ich muss das nicht nachweisen und ich brauche auch nicht die Zustimmung anderer Menschen, dass ich das tue. Und Sie haben jetzt verschiedene rationale Gründe genannt und haben für mich sozusagen so eine Art Aufschlussverfahren aufgeführt. Aber das ist ziemlich, also ich weiß, dass Sie es nicht böse meinen und ich möchte Ihnen auch nicht zu nahe treten, aber eigentlich ist das übergriffig.
So, und? Da oben noch, ne?
Rebecca Werner, letzte Frage, glaube ich, dann. Vorletzte. Ich möchte gerne wissen, warum das Kopftuch so eine bedeutende Rolle spielt, egal in welcher Gesellschaft, wenn es eigentlich darum geht, dass jeder sein Handeln vor Gott oder welche Vorstellung es auch immer gibt, selbst zu verantworten hat. Das heißt für mich, egal ob ich Kopftuch trage oder nicht, mein Handeln wird verwertet, nicht das Kopftuch. Für mich ist das eine schwierige Situation, weil ich denke, viel wird auf dieses Kopftuch draufgelegt, viel wird interpretiert in dieses Kopftuch. Im Endeffekt ist es das, was der Mensch macht, was im Endeffekt dann am letzten Tag zählt. Meine Frage ist, warum das immer so eine massive Bedeutung hat, ist der Kopf bedeckt oder nicht. Weil für mich geht es viel mehr um das menschliche Handeln.
Also ich bin da ganz bei Ihnen und halte das auch für die richtige Herangehensweise, denn unsere Handlungen sagen viel mehr über uns aus als unser Aussehen oder das, was wir tragen. Ich denke, das führt, also der Grund oder die Ursache in muslimischen Communities, in westlichen Gesellschaften sich unter anderem daran, dass das als Identifikationsmerkmal genutzt wird und damit halt auch eine Identität verbunden ist und wir halt auch in Zeiten leben, wo Religion rassifiziert wird. Also zum Beispiel Menschen, die so aussehen, als könnten sie aus muslimischen Ländern stammen, wie Muslime behandelt werden. Oder christliche Araber zum Beispiel, wie Muslime behandelt werden von anderen. Also Religion wird rassifiziert, wird zu einer halt auch ethnischen Identität plötzlich. Und die Diskriminierung, die man deshalb dann erfährt, nennt sich dann deshalb auch antimuslimischer Rassismus, weil er vollkommen unabhängig davon ist, ob diese Person muslimisch ist oder nicht, sondern nur sozusagen mit dem Phänotypen zusammenhängt, mit dem Aussehen zusammenhängt. Und ich denke, in so einem Kontext zum Beispiel hängt man sich besonders an solche Symbole und lädt sie besonders auf, einerseits von Muslimen selber, aber auch von der Gesamtgesellschaft aus gesehen. Dann natürlich wie hatte ich ja auch im Text, am Anfang des Vortrags auch erwähnt, dass durchaus auch das Kopftuch in patriarchalen Strukturen verwendet worden ist, um tatsächlich Frauen auch ja in Schach zu halten sozusagen oder ja über sie zu entscheiden und sie zu walten. Das ist der eine Kontext. Und dann im anderen, auf der anderen Seite in der gesamtgesellschaftlichen Diskussion, warum wird das so aufgewertet, ist halt leicht mit dem Finger so zu zeigen. Also wie Herr Schemi das schon gesagt hat, das ist ein offensichtliches, sichtbares Zeichen. Und wir halten uns halt leider in unseren öffentlichen Diskursen sehr oft mit Symbolik auf und sehr oft mit ja, Oberflächlichkeiten auf und gehen da nicht so differenziert heran, wie er diese unsägliche Burka-Debatte beweist. Ronja von Rönne hat letztes Wochenende was Schönes gesagt. Sie meinte, wir haben in Deutschland mehr Eurovision Song Contest Gewinner als Burka-Trägerinnen. Trotzdem laufen diese Debatten so, wie sie sind.
Ja. 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 Ich kann jetzt sagen, der Diskurs eigentlich eine andere Seite, da geht es nicht um Kopftuch, sondern da geht es zum Beispiel darum, die patriarchalischen, ich sag jetzt mal, Konstrukte zu überdenken, zu gucken, was kann man machen, damit der Frau die Entscheidung, wenn sie die wirklich selber treffen möchte, das erleichtert wird.
Also zunächst einmal müssen wir anfangen, deshalb wollte ich auch, hatte ich sehr große Hemmung, heute hierher zu kommen. Zunächst einmal müssen wir aufhören, dass kopftuchtragende Muslime oder überhaupt Muslime immer vom Islam erzählen müssen, als wären sie Pressesprecherinnen oder Infosäulen. Und das ist ein Problem, das wir haben, wo eine ganze Generation von jungen Muslimen heranwächst, im Irrglauben, sie müssten allen den Islam erklären. Die wollen alle Islamwissenschaften studieren oder islamische Theologie studieren. Und wenn ich frage, warum, dann sagen sie, weil ich den Islam erklären möchte. Das heißt, da wächst eine ganze Generation heran im Glauben, sie müssten sozusagen so eine Pressesprecherfunktion einnehmen, was ich sehr, sehr schwierig finde und auch sehr schädlich finde für die Community, für die gesamte Gesellschaft aber auch. Und um tatsächlich diese Themen zu besprechen, braucht es eigentlich nur Diskurse, wo wir sagen, lass uns diese Probleme gemeinsam angehen und nicht so tun, als seien bestimmte Missstände irgendwie kulturinhärent, als seien nur muslimische Männer sexistisch und als sei man qua Religion oder qua Kultur darauf programmiert, sexist zu sein. Oder auch so Behauptungen, wie manche Personen getätigt haben, muslimische Männer seien derart sexuell aufgeladen, dass sie sich regelmäßig an Tieren entladen würden, wenn sie keine Frauen finden. Und solche Sachen sagen Feministinnen im deutschen Fernsehen und solche Lügen werden unwidersprochen gesendet. Und das führt natürlich dazu, dass der Diskurs vergiftet wird.
Aber wir müssen jetzt wirklich langsam Schluss machen, weil Frau Grobe auch weg muss. Gut, letzte Frage oben. Ja, ich glaube, da würde Ihnen, glaube ich, hier niemand widersprechen. Ne? So, wenn Frauen Dinge tun, die sie nicht selber wollen, sondern weil Männer das von ihnen wollen, dann unterwerfen sie sich einem patriarchalen Willen. Das ist doch völlig klar. Da würde, glaube ich, niemand widersprechen. So, wir müssen jetzt mal langsam zum Ende kommen. Okay, dann würde ich mal sagen, haben wir doch ganz viel und ganz lange diskutiert. Ich hoffe, es sind alle Facetten angesprochen worden. Und ich danke Ihnen allen ganz herzlich, dem Publikum, aber natürlich auch und vor allem unserem Podium. Herzlichen Dank. Und Emine Wanderer, Dank für die Organisation. Applaus